Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute machen wir ein Review zur OMR 2025 und ich freue mich sehr, dass wir eine ganz tolle Runde haben. Einmal Kunde, einmal Tech-Unternehmer und einmal Beratung, also alles das, was sich auf der OMR rumtreibt. Und damit begrüße ich einmal Ekaterina Faltermeier, Customer Strategy Managerin bei Tchibo, Vorständin vom Marketing Club Hamburg und auch früher mal bei der OMR selber gewesen. Hallo Katharina. Dann Markus Wibben, Tech-Unternehmer, CRM-Berater, tief in der ganzen AI-Welt unterwegs. Hallo Markus.
Moin Jörg.
Und Stefan Glöckner, Senior Manager und Tech-Verantwortlich bei der Syntelli Consulting Group. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Lass uns mal gleich reinsteigen. Es wäre toll, wenn ihr mal unseren Zuhörerinnen so ein bisschen mitgeben könntet, mit welchem Ohr war der denn eigentlich da? Also was waren vor allem eure Interessensgebiete? Worauf habt ihr geachtet und was war euer Ziel, so ein bisschen von der OMR mitzunehmen? Katja, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also was sind für Ziele für eine Person, die OMR besucht? Das ist natürlich ein bisschen mehr über Trends und Innovation zu erfahren, was aktuell Marketing ist und Impulse für eigene Arbeit mitzunehmen und natürlich Thema des Jahres und letzten Jahren eigentlich ist es KI, wie es sich entwickelt und wie können die Marketers das einführen in alltäglichen Arbeitswesen und arbeitet man mit den Tools, zum Beispiel CRM-Tools zusammen, wie kann man implementieren, wie kann man die Strategien mehr databasierten erstellen und ja, sich inspirieren, was die anderen Marketers auch aktuell heutzutage machen.
Und wichtigste Frage, bist du glücklich geworden sozusagen? Hast du das, was du dir als Ziel vorgenommen hast, auch dieses Jahr erreichen können?
Auf jeden Fall.
Ja. Wie war es bei dir, Markus?
Wenn ich das so direkt sagen darf, ich bin vor allem für die Side-Events gekommen. Das ist einfach ein ganz wunderbarer Punkt, viele spannende Leute zu treffen. Und interessanterweise hat ja irgendwie die OMR gefühlt schon am Sonntag begonnen und nicht erst am Dienstag. Es sind ja unheimlich viele Side-Events gewesen und das fand ich extrem, extrem spannend. Natürlich auch einige Vorträge auf der Messe, aber das ist so groß, dass ich für mich entschieden habe, mich doch einige Stunden auch am Morgen eines Konferenztages, des zweiten, auf Side-Events rumzutreiben.
Was ja auch total Sinn macht, weil das Wunderschöne an der OMR, finde ich ja, ist, dass du jeden Vortrag nach 10 Minuten quasi online hast. Das heißt, irgendwie FOMO muss man gar nicht haben, sondern das Netzwerken ist ja der relevante Teil, oder?
Ganz genau, ganz genau.
Und wie war es bei dir, Stefan?
Für mich ist auch das Netzwerken das Thema, sowohl mit unseren Kunden auf unserem eigenen Side-Event, aber auch auf der Messe selbst dann mit Technologiepartnern, mit Technologiefirmen, mit eigentlich Klassentreffen, mit ehemaligen Kunden, ehemaligen Kollegen, da immer wieder in Kontakt zu kommen. Das ist so das, was für mich ausmacht. Natürlich auch noch andere Side-Events, so dass man da wirklich eigentlich eher da das FOMO hat, was verpasst man, anstatt an den Inhalten, die man, wie du gesagt, ja, dann nachholen kann. Über die YouTube oder jetzt bei Join dieses Jahr war es trotzdem immer so ein bisschen treiben lassen, das einfach das Aufnehmen, was geht, was sind die Trends und dann auch da mit den Kollegen zu diskutieren.
Jetzt habt ihr alle schon das Thema Trend natürlich genannt. Was habt ihr denn also für euch persönlich als Trends dieses Jahr identifiziert? Vielleicht magst du anfangen, Stefan.
Genau, also der Trend, der eigentlich ist jetzt, glaube ich, nichts Neues. Katja hat es eben auch schon gesagt, das ganze Thema KI war omnipräsent, ne, von ersten praktischen Erfahrungen, die jetzt die ersten gemacht haben. Ne, ChatGPT nutzt jeder von uns oder andere Derivate davon. Aber wie kommt das dann wirklich an? Wo sind die Grenzen? Da fand ich gerade den Talk, man soll es mir nachsehen, hat den gleichen Nachnamen wie ich von Philipp Glöckner, aber keine Verwandtschaft da. Der sagt, die Technologie ist eigentlich gar nicht mehr so die große Grenze. Die Grenze, die kommen wird, wird da im Wesentlichen sein, das zu adaptieren, wie es rechtlich oder gesellschaftlich passt. Und dann das ganz große Thema, was dann noch fehlt, ist die Energie für die Rechenzentren da zu haben, wo man sie braucht. Deswegen bauen ja auch die USA schon ihre Rechenzentren direkt neben Kernkraftwerke, und andere Tech-Riesen haben sich eigene Kernkraftwerke wohl schon gekauft oder da sehr stark eingekauft.
Markus, du bist ja selber stark auch in diesem AI-Film unterwegs. Du hast eigene AI-Messen schon organisiert. Waren da nochmal neue Themen für dich mit dabei, oder war das für dich schon quasi alte Hüte, die noch bei der OMR besprochen worden sind? Und was sind die Trendthemen für dich gewesen?
Also natürlich gibt es immer wieder auch neue Themen, neue Blickwinkel da drauf. Aber ich glaube, alles ist gerade dieses Jahr ein Zeichen von Akzeptanz. Und wie bringe ich das jetzt eigentlich in die Praxis rein? Also im Vergleich zu, sagen wir, den zwei Vorjahren, wo viel auf Vision, was sehen wir in den nächsten 10, 15 Jahren, wie wird sich alles verändern? Der Blick so gerichtet war es jetzt eher darauf, wie kann ich jetzt damit eigentlich produktiver werden? Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Blickwinkel, auch gerade so wie quasi die Akzeptanz bei Messeteilnehmern und auch bei Marketern war von AI. Wo wird es eingesetzt? Wo sieht man eigentlich auch Ängste? Wo sind so Fragezeichen? Und wo sind auch eigentlich so Akzeptanzprobleme? Und wie umgehen wir die? Oder wie lösen wir die? Und das finde ich eine spannende Diskussion gerade.
Und bei dir, Katja? Was hast du beim Thema AI mitgenommen?
Ich glaube, für mich Schwerpunkt war auch personalisierten Content, weil wir haben auch letzte Jahre alle gelernt, wie schnell wir Content mit unterschiedlichen AI-Tools und ChatGPT erstellen können, aber sehen, dass halt aktuell Angebote so groß, dass es für vielen gar nicht mehr relevant ist. Und wie sorgen wir dafür, dass wir hochqualifiziertes, personalisiertes Content anbieten? Ich glaube, das ist ja auch das Thema, die uns sehr lange begleiten wird.
Habt ihr so konkrete Anwendungsfälle? Ihr habt ja schon gesagt, es waren auch viele Vorträge davon da. Wie wird es gerade konkret genutzt? Wo ihr sagt, die haben euch so ein bisschen beeindruckt, oder die gingen schon ganz gut und ganz weit, die ihr so ein bisschen hier teilen könnt. Gerne auch einfach kreuz und quer, was euch gerade so einfällt.
Fangen gerne an. Also die Diskussion, die ich hatte, ging sehr darüber, wie werden sich eigentlich auch Tools verändern, wenn wir jetzt quasi KI und gerade auch KI-Agenten haben. Ne? Also wenn wir jetzt mal uns überlegen, was heißt eigentlich, warum nutzen wir eigentlich Segmentation oder auch User Journeys oder Flows? Müssen wir das eigentlich überhaupt noch nutzen? Am Ende des Tages ist das Ganze ja eine Technologie oder eine Hilfstechnologie gewesen, um von der Gießkanne hin zu einer etwas segmentierteren, zielgenaueren Ansprache zu kommen. Und wenn man das konsequent durchdenkt mit KI-Agenten jetzt, dann braucht man eigentlich keine Segmentierung mehr und auch keine User Journeys mehr aufbauen. Das macht die im Wesentlichen der KI-Agent für dich. Und dann ist halt die Frage, was heißt das eigentlich gerade? Und das fand ich super spannend aus zwei Perspektiven. Was machen jetzt eigentlich bestehende Tool-Anbieter, die jetzt eine bestehende Nutzerbasis haben, eine Applikation haben, die auf dieser alten Logik gebaut ist, versus Unternehmen, die gerade frisch reinstarten, die eine ganz andere Art und Weise haben, quasi die Software bauen zu können. Das Zweite, und das fand ich total spannend, ich habe so einen Mix gesehen aus, sagen wir mal, eher gereifteren CRM-Managerinnen und Managern, die wirklich also Respekt quasi vor dieser Veränderung hatten, weil man auch seine Art zu arbeiten verändern muss. Ja, KI-Agenten, gibst du ein Ziel, gibst du irgendwie Guardrails, gibst du einen gewünschten Output und Wissen und so ein bisschen Wissen und Tools dazu. Das ist ja eine ganz andere Arbeit als die wir gemacht haben im Vorfeld, Userflows aufzubauen, Templates zu schleifen, alles, was dazugehört. Und ich fand das total spannend, wie quasi eher sozusagen frischere und jüngere, sagen wir mal, eher auf der Junior-Seite eine viel größere Akzeptanz hatten für diese neuen Verfahren als eingesessene CRM-Managerinnen und Manager. Und das fand ich super interessant. Und ich glaube, das wird einer der ganz großen Themen werden für alle Martech-Provider, aber auch für Unternehmen. Wie gehen sie in diese neue Welt rein?
Finde ich super. Und deine Begeisterung klingt ja so, als würdest du dich eher zur jüngeren Generation quasi zählen.
Subjektiv mache ich das sehr gerne, ob das wirklich doch so ist. Aber ich versuche an den Themen ranzubleiben, und ich bin ganz ehrlich, und ich habe ja früher CrossingGate gebaut, und ich wollte immer den Assistent zum Marketer bauen. Du loggst dich ein und er sagt halt, hey Markus, heute hast du drei Dinge zu tun, die habe ich rausgefunden. Du musst nur entscheiden, ob du es tun willst. Und hier hast du drei Themen, da müssen wir jetzt mal drauf schauen. Das wird jetzt Realität. Das haben wir bei CrossingGate in der Form nicht hinbekommen, einfach weil Machine Learning eingebaut hatten, aber halt keine KI, so wie wir es jetzt kennen, auf der LLM-Basis. Ja, und das wird jetzt Realität, und das verändert schon alles, und das finde ich mega spannend.
Danke dafür. Und bei euch, Stefan und Katja, was waren so die Anwendungsfälle, die ihr gesehen habt, wo ihr gesagt habt, das ist schon ganz spannend für euch?
Da kann ich mich zu Markus ein bisschen anschließen. Ich war bei einer Masterclass von HubSpot und sie haben einen eigenen KI-Agent Fries präsentiert. Und ich war total fasziniert, weil wie das Content auch unterstützen kann. Und Breeze hilft dir, personalisierte E-Mail basiert auf Website-Engagement zu erstellen. Und das finde ich ein Life-Changer.
Ja, also ich kann das auch nur unterstreichen, das, was Markus und Katja gesagt haben. Na, wie bekommen wir den personalisierten Inhalt dahin und wie bauen wir die Segmente? Ne? Das ist das, glaube ich, was jetzt das Nächste, was kommen wird. Na, was ich noch spannend finde, aber da habe ich jetzt auch noch nicht die Lösung gesehen, ist dann auch, wie tut man Grafiken, Bilder personalisieren im High-End-Bereich. Dann, da bin ich gespannt, was da dann in den nächsten Jahren noch kommen wird, gerade für das Marketing, wenn man gerade mal so an Zalando, an About You denkt, wie man dann vielleicht schon dann viel, viel mehr in die Personalisierung reingehen kann.
Jetzt hast du ja, Markus, ein ganz spannendes Thema nochmal angesprochen, nämlich du hast sozusagen so zwei Gruppen genannt, die schon länger am Markt mit dabei sind, also als Mensch quasi bei dem Thema, die so ein bisschen Respekt vor der Veränderung haben und die Jüngeren, die das deutlich einfacher adaptieren. Das hat mich ein bisschen an so einen Spruch von, ich glaube, es war McAfee, ich bin nicht mehr ganz sicher, erinnert, der gesagt hat, bei neuen Technologien ist immer so, dass die junge Generation, für die ist das einfach eine Chance, die nutzen die, für die mittlere Generation ist das so, gucken wir uns mal ein bisschen an und für die ältere Generation ist das eher so ein Widerstand, weil das bedeutet ja auch Umbruch und dann geht man erstmal sozusagen ein bisschen dagegen vor. Das fand ich damals ganz spannend, als ich das gelesen habe, das war irgendwie, glaube ich, 10 Jahre schon her, wo ich dachte so, ah, okay, das ist also quasi immer der Fall. Habt ihr das so in Summe erlebt, was Markus gerade gesagt hat? Habt ihr das auch so ein bisschen erlebt, dass es auf der einen Seite so ein bisschen Widerstand gibt, dass man nicht damit arbeiten möchte und auf der anderen Seite so eine jüngere Generation Richtung Aufbruch geht oder sind alle bei dem Thema KI und auch alle Unternehmen bei dem Thema KI offen?
Ich glaube, es sind alle offen. Die Frage ist dann, wie radikal ändert sich die Anwendung von KI an den jeweiligen Geschäftsprozessen oder Prozessen, die man A durch eine Technologie ersetzen will, aber halt auch im Unternehmen. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich bin eher im E-Commerce vielleicht eine neue Brand, ne, die da auch viel, viel offener ist Richtung Change und baue schon technologiebasiert mein Unternehmen auf. Im Vergleich jetzt zu einem großen Unternehmen, das merken wir auch heute im Beratungsalltag schon immer, das ist ein großer Tanker, ich will jetzt keinen Namen nennen, da immer schwerfälliger ist auf Veränderungen. Und wenn man von Anfang an digital gebaut ist oder jetzt von Anfang an auf KI setzt, dann hat das viel, viel mehr Vorteile und viel ganz andere Drive, den man mit reinbringt. Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt auch von Markus so verstanden habe, da vielleicht die jüngere Generation, die gerade ein Startup hat und von Anfang an auf KI setzt, das viel einfacher adaptieren kann, weil wenn es nichts wird, dann gehe ich halt wieder den klassischen Weg, als wenn ich jetzt irgendwie ein gewachsenes Unternehmen mit gewachsenen Strukturen habe und das dann radikal ändern will oder ändern muss.
Ich sehe das wirklich sogar auch, das ist wirklich auf die Menschen bezogen, nicht nur die Unternehmer. Du hast einen guten Punkt auch bei den Unternehmen, ne? Weil die Unternehmen, die jetzt gebaut werden, die werden ganz anders gebaut. Mit viel weniger Menschen werden die gebaut. Das ist schon spannend, ja, eine ganz anderen Interaktion dabei. Ich habe einen Freund aus dem Unternehmerverband, der hat eine Company aufgebaut, wo er 99 Agents hat und sie sind 2 Mitarbeiter. Ja, das ist also der absolute Wahnsinn, was das auch machen wird natürlich. Man muss sich das mal durchdenken, was das eigentlich bedeutet, wenn man das wirklich KI-Agent, wenn man wirklich KI-Agenten nimmt. Ich denke, was wir viel gerade sehen im KI-Bereich, ist KI-Automation. Und das ist etwas, was ich schon noch unterscheide von den Agenten sozusagen. Also zu sagen, ich baue mir jetzt da noch ein Content oder ich lasse mir dann ein Bild generieren oder ähnliche Dinge. Oder ich lasse mir von mir sogar eine User Journey generieren, so was ein Klaviyo jetzt macht. Da gibst du eigentlich nur per Text ein, ich möchte irgendwie eine Band und Card, eine Warenkorbabbrecher-Kampagne haben und dann baut der quasi so den Flowchart auf. Das sehe ich noch gar nicht so als KI-Agentin. Und ich glaube, da wird es eine hohe Akzeptanz geben, weil es natürlich einfach den Arbeitsaufwand total massiv reduziert und du aber noch in der Kontrolle bist. Und das große Thema, was ich eigentlich sehe, ist bei allen, die eingesessen sind, Unternehmen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist, dass sie die Kontrolle nicht abgeben wollen. Wie kontrolliere ich denn den Output? Wie kontrolliere ich denn, was da rauskommt? Wie reporte ich denn dann? Kann ich das denn auch sozusagen, kann ich das denn auch stoppen? Und was macht er denn da überhaupt? Und das sehe ich ein bisschen in der jüngeren Generation nicht, sondern gesagt, der wird das schon vernünftig machen, ja, wenn ich denen vernünftige Guardrails setze und die gehen ganz anders damit um. Also das sehe ich schon und das finde ich schon noch eine spannende Diskussion. Ist ja jetzt auch gerade sozusagen gar nicht so eine wirtschaftlich einfache Situation. Es gibt ja auch ein paar Leute, die gerade Jobs suchen. Und ich merke, dass da schon auch ein Thema ist, dass das gesucht wird, dass man da neu mit umgehen kann. Und das erzeugt auch eine gewisse Unsicherheit gerade im Markt.
Ist das bei euch, Katja? Ich würde ja sagen, Tchibo geht eher Richtung Tanker, was Stefan gerade gesagt hat, also Richtung Großunternehmen logischerweise. Wie hoch ist da die Adoptionsrate, was das Thema KI generell angeht? Und natürlich auch das Thema KI-Agenten. Gibt es da Anwendungsfälle, die für euch schon spannend sind oder Fälle, die du gesehen hast, die für euch spannend wären?
Ich glaube, generell bei uns hängt sehr viel von der Abteilung ab. Im Marketing sind wir ein bisschen mehr denkoffener. Es gibt auch Abteilungen, die noch gar nicht so viel mit auch banal ChatGPT zu tun haben, aber Unternehmen tut sehr viel dafür, um Menschen rechtzeitig abzuholen und Angestellten rechtzeitig anzuholen und bieten mehr unterschiedliche AI-Workshops. Wir haben AI-Agenten erstellt, wo wir auch unsere Daten oder keine Sorgen machen müssen über Datensicherheit, wenn wir diesen Agenten nutzen, können Bilder generieren. Leider sind wir noch nicht so weit, diese Bilder in unsere Marketingstrategie zu integrieren, aber ich glaube, das ist schon ein guter erster Schritt, um die guten Grundlage für alle Angestellte zu erschaffen.
Jetzt hast du ja schon mal angesprochen, Markus, gerade auch, dass das natürlich Auswirkungen auf das Thema Jobs hat. Ja, eine Firma mit 2 Menschen und 99 KI-Agenten zeigt ja schon, dass man viel sozusagen auch in die guten Hände von KI legen kann. Wir haben eben noch mal ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass eine der Branchen, die gerade so massiv unter Druck gerät, die Synchronsprecherbranche ist. Also wem gehört das Recht an Stimme? Was kann man da vervielfältigen? Und dass KI-Agenten sogar oder KI das besser auf die Reihe bekommt, sozusagen mit der Lippensynchronisation. Also es ist eine sehr aussterbende Branche ist. Was habt ihr mitgenommen? Das hast du ja eben auch schon mal angesprochen, Stefan, zum Thema gesellschaftliche Diskussion, die damit verbunden ist. Weil auf der einen Seite kann man natürlich die Chancen sehen, andererseits sieht man ja auch schon so ein bisschen die Auswirkungen und Risiken. Was habt ihr auf der OMR hier mitgenommen?
Ja, also ich habe das eher, dass auf der OMR klar sind eher viele da, die da Chancen sehen, weil das ist das Publikum. Alle sind eigentlich eher technologieaffin, technologieoffen. War dieses Mal, fand ich, gar nicht mal so dieses Riesenthema. Ich fand es eher so ein bisschen nochmal so dieses ganze globalpolitische China versus USA versus Europa. Da machen wir uns, glaube ich, immer auch sehr, sehr klein aus europäischer Sicht, ne? Kleiner als wir sind. Und ich glaube, da wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, wenn da die Politik oder auch die Companies aus Europa nochmal eine gesamtheitliche Antwort finden auf Tech-Konzerne aus USA, aber auch über die Größen, die da in China jetzt gebaut werden. Ne? Man hat irgendwo, habe ich gesehen, dass jetzt BYD als chinesischer Konzern Tesla mittlerweile überholt hat, unabhängig von der Diskussion, die wir gerade hier mit Elon Musk-Themen haben.
Ne? Absolut, Stefan. Ne? Also das ist eine Riesendiskussion, fand ich auch auf der OMR gewesen. Ja, wie stärken eigentlich europäische Tools jetzt auch getrieben dadurch, dass Unternehmen auch sagen, vielleicht wählen wir in Zukunft lieber europäische Unternehmen aus. Ja, keiner weiß ganz genau, was passiert eigentlich da, ja, auch mit der Präsidentschaft noch in den USA, was passiert eigentlich mit unserem Privacy Shield sozusagen, löste das wieder auf, das Agreement, was wir wieder gefunden haben, ja, damit der Geheimdienst drauf doch auf die Daten zugreifen können. Was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, das ist eine große Chance gerade für Europa, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und das große Problem ist ja, sind die Rahmenbedingungen. Ich meine, Stefan, du hast gerade angesprochen, Diskussion über Energie. Ja, also mit den Energiepreisen werden wir halt keine KI made in Europa wirklich machen können. Das ist einfach spannend. Da gibt es natürlich noch viel ganz, ganz breitere Themen aus meiner sozusagen Startup-Bubble. Die Frage ist nach Finanzierung. Wenn man sich mal überlegt, so ein ChatGPT, ich glaube 4, hat irgendwie 200 Millionen Dollar zum Trainieren gekostet. Einmal das Modell zu trainieren, das muss man sich mal vorstellen. Wer kriegt denn das Funding in Europa, um sowas überhaupt bauen zu können? Wir hatten ja mal Aleph Alpha. Aus bestimmten Gründen hat es nicht so geklappt und die haben 500 Millionen Investment gehabt. So, das muss man sich einfach mal vorhalten, was das eigentlich bedeutet für Europa. Und wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt eine Riesenchance und auf der anderen Seite agieren wir nicht schnell und nicht gut genug, sondern wir sind oft eher im Risiko, in der Risikoanalyse als in der Chancenanalyse.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein sehr typisch europäisches Problem und das müssen wir angehen, weil das Thema kommt, es wird alles verändern, es wird den Arbeitsmarkt verändern, es wird die Datenhoheit verändern, alles, was dazugehört. Und entweder wir machen das souverän in Europa selber oder das ist keine besonders helle Prognose, die ich sonst habe für den Stand Europa. Wenn wir eher, sagen wir, ne, EU-AI-Act, sage ich auch mal als Thema, gleich erstmal ans Verbieten denken, ja, uns eingrenzen denken, anstatt uns die Chancen zu nehmen, dann läuft uns die Welt weg. Und das war schon noch eine Diskussion, die ich auf Side-Events mitbekommen habe und auch mitgeführt habe. Das fand ich schon interessant. Wenn wir sagen, wir müssen Europa stärken, aber dann bitte auch die Rahmenbedingungen geben, von der Finanzierung her, von den Energiekosten her, von den rechtlichen Rahmenbedingungen her, dann können wir was machen.
Genau, aber da fand ich auch, ja, das war, glaube ich, eine Keynote von Philipp Westermeier, der hatte so ein bisschen aufgezeigt auch die Unicorns, die es in Deutschland gibt oder in Europa versus den Unicorns aus USA. Die Rate von den Unternehmen, den Startups, die geboren werden, die Geld bekommen und die am Ende sich zum Unicorn entwickeln, ist bei uns genauso, genau die gleiche Rate wie in den USA. Nur in den USA gibt es halt viel mehr Geld, viel mehr Gründer und dadurch dann auch viel mehr Erfolg in dem Fall.
Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Was hast du von dieser gesellschaftlichen Diskussion mitbekommen?
Ich kann mich nur anzuschließen zu was Markus und Stefan gesagt haben. Und ich glaube, es wird noch sehr, sehr spannend, weil in vielen Vorträgen von zum Beispiel Reddit, von Yen Wong, CEO von Reddit, habe ich miterlebt, dass Deutschland das zweite stärkste Markt nach der USA. Also wir haben diesen Lust, neue Technologien ausprobieren, weiterzuentwickeln. Und alles, was wir brauchen, ist ja auch Grundlagen dafür, dass wir das mal weitermachen können.
Ja, also da freue ich mich auch darauf, was sich in Europa letztendlich ergeben wird. Ich war vor 3 Jahren auf der South By. Das ist die große Digitalkonferenz in den USA. Und da ist noch sozusagen noch vor ChatGPT natürlich über das Thema KI diskutiert worden. Und da war die ganz klare Ansage, China liegt sozusagen vorne, aber was auch immer kommen wird. Dann kommt irgendwann die USA. Und bei der Frage, wo man uns in Europa sieht, war die Ansage irgendwie auf Platz 250 oder so. Also deutlich hinter all diesen Themen. Und deswegen fand ich das schön, was du gesagt hast, Markus, dass natürlich jetzt gerade mit dem neuen Präsidenten in den USA da auch nochmal ein neuer Drive reinkommt, wo man sich die Frage stellen muss, sind wir noch Partner, sind wir eigentlich keine Partner? Und irgendwie auch der Druck wächst sozusagen, hier in Europa unser eigenes Standbein zu schaffen und auch die ganzen Regulatoriken, die halt da sind, mal sauber zu bedenken. Weißt du noch, dass wir, ich glaube, vor 5 Jahren haben wir gesagt, wir werden der tollste Standort der Welt werden, weil wir die größte Menge an Datensicherheit und Regulatoriken haben. Hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Das ist bisher mein Eindruck irgendwie, dass das funktioniert. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass dieses Thema auch bei der OMR so diskutiert worden ist. Weil wenn wir es diskutieren, dann wird es natürlich auch auf der politischen Ebene diskutiert. Und dann kommen hoffentlich dann auch Themen Richtung Rahmenbedingungen, Richtung Energie, um das Thema KI auch nochmal in Europa stärker voranzuschieben. Was habt ihr beim Thema CRM mitbekommen? Natürlich ist KI und CRM oder Marketing Automation eng miteinander verwoben. Du hast das eben schon mal angesprochen, Markus, über das Thema KI-Agenten. Aber was tut sich denn so aktuell in der Marketingwelt? Ja, ihr seid alle aus dem CRM-Bereich. Gibt es da den neuen heißen Scheiß aus eurer Sicht? Oder sind es die alten Themen, die jetzt mit KI nur noch ein bisschen hübscher gemacht werden? Was habt ihr da so wahrgenommen?
Ich beginne gerne. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde, dass die meisten bisherigen Tool-Anbieter KI-Automation machen und keine KI-Agenten. Und das Thema ist einfach, ne, das User-Interface und die Art, wie mit der Software gearbeitet wurde in der Vergangenheit, ist gar nicht so einfach, das in die neue Welt reinzubringen. Und darum bin ich bei vielen Tools gar nicht so super begeistert gewesen. Das ist ja, erstell deinen Content irgendwie schneller, ja, einer baut dir irgendwie ein User Journey weiter auf. Da ist doch die Image-Generierung irgendwie mit drin. Puh. Also ja, das sind irgendwie Treiber, die irgendwie Aufwände reduzieren. Aber das ist nicht der heiße Scheiß, um es mal so zu sagen. Also eine Firma, die ich sehr, sehr gut finde, die heißt Birdsview aus Leipzig. Das sind zwei Gründer, die sind jetzt 1,5 Jahre dabei. Die bauen von nativ einen KI-Agenten auf und die können einfach diese komplette Software neu designen nach diesen Flows. Und was du da einfach machst, ist, du sagst, jetzt eine Strategie, ja, ich möchte irgendwie eine Replenishment, also Refill-Kampagne haben, ich möchte eigentlich so ungefähr soll der Content aussehen, so wie viele Follow-Ups da kommen, welche Leute angesprochen werden, das entscheidet der Agent selber. Und die Ergebnisse sind phänomenal. Das ist also ein Traum. Das ist ein Traum eigentlich für kleinere CRM-Abteilungen, ja, für SMBs, wo du 1, 2 CRM-Manager bist. Das ist ja nicht wie bei Chibo, wo wir vielleicht eine große Menge an Leuten seid, wo man sich die Arbeit teilen kann, sondern bei kleineren Unternehmen ist es ja häufig so, dass man da wirklich wenig Menschen hat. Und dann ist es ja so, wenn man mal ganz ehrlich ist, im Martech, was wir eigentlich über die letzten 10 Jahre gemacht haben, ist, wir haben immer Komplexität obendrauf gehauen. Ja, es sind mehr Daten, mehr Möglichkeiten der Personalisierung, tiefere Segmentierung auf Verhaltensdaten, User Journeys, kannst du auch immer AB-Testing, ABCDEFG-Testing machen mit rein. Alles, was es ist immer komplizierter gewesen. Und da sehe ich bei den großen Tools eben noch nicht den Schritt, radikal zu vereinfachen, zwar Zeit zu sparen, aber nicht radikal zu vereinfachen, die Schritte zu vereinfachen. Und das ist gerade eine Riesenchance für alle Startups da draußen und Leute, die sich damit, die Lust haben, auch ein Unternehmen zu gründen. Das ist eure Chance, jetzt wirklich in den Markt reinzukommen, der eigentlich für eine lange, wie man so schön sagt, ne, Red Ocean ist, wo super viele Player sozusagen dabei sind, wenn man es jetzt neu aufbauen kann. Und deswegen bin ich persönlich gar nicht jetzt super gehypt gewesen über die Funktionalität, die ich da gesehen habe, weil das auch gar nicht so trivial ist, das einzubauen dabei. Das hat nämlich auch ganz viele Themen der User-Akzeptanz zu tun. Die Diskussion, die ich geführt habe mit Tool-Anbietern ist, ja, Markus, wir haben auch einfach ein Thema, wir haben 10.000 Nutzer, wie können wir die denn eigentlich schulen auf das neue System und wie integrieren wir dieses User-Interface? Gibt es da dann ein Advanced-User-Interface? Schalten wir Dinge eigentlich ab? Das ist alles gar nicht so ganz trivial, das Ganze zu bauen. Von daher, ich glaube, da wird erst noch in den nächsten 1-2 Jahren die richtigen spannenden Knaller kommen, wo wir sehen, dass es radikal anders ist.
Ich finde es total schön, was du gerade gesagt hast, weil ich bin ja seit 20 Jahren auch in diesem CRM-Business unterwegs. Eigentlich ist, was du gesagt hast, es wird immer komplexer hinten dran. Ne? Da musst du noch irgendwie CLV haben, noch eine Segmentierung hier, eine Customer Journey da sozusagen und man muss an alles denken. Und ich werde ja häufig gebeten, auch dass ich mal so einen Benchmark mache, wie groß sind denn eigentlich typischerweise solche CRM-Abteilungen? Dann sage ich immer, zwischen 2 und 120 Leuten habe ich alles schon gesehen. Aber die Mehrheit ist halt unter 10 irgendwie mit dabei. Und die müssen sich dann aber nicht nur mit den ganzen CRM- und Marketing-Themen beschäftigen, sondern auch noch mit dem ganzen Thema, wie kriege ich die Daten zusammen? Also da kommt ja noch ganz viel mit dazu. Und deswegen finde ich es schön, was du gesagt hast, dass gerade jetzt neue Lösungen die Möglichkeit haben, da über Agenten und dann wirklich Agenten und nicht, was du gesagt hast, KI-Automation, dafür Sorge zu tragen, dass die Abteilungen auch in der Größe bleiben können, aber eben über die Agenten dann wirklich die Kunden hyperpersonalisiert angesprochen werden können. Ja, also wirklich schön beschrieben. Wie seht ihr das, Katja und Stefan?
Ja, ich sehe es ähnlich. Von den klassischen Herstellern ist jetzt noch nicht die Innovation da im Vergleich das, was Markus gerade mit den Agenten beschrieben hat, die dann nochmal das Leben oder das Marketing revolutionieren können. Ja, bisher war es eher dann, was Markus mit dem Thema KI-Automation zusammengefasst hat, was man da gesehen hat, muss da nochmal vielleicht ein bisschen einfacher werden, ein bisschen personalisierter, aber ob man immer die letzten 2,5% noch rauspressen muss, anstatt dass man erstmal wirklich mit Basics anfängt, ne, das sehe ich heute bei unseren Kunden auch noch so, dass man da noch nicht immer an die letzten 2,5% ran muss, sondern der Hebel, den man heben kann mit einfachen Dingen, noch viel, viel größer ist als das, was heute schon gemacht wird. Ne? Und das auch schon seit 15 Jahren.
Ich bin auch sehr gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Und ich hoffe, dass mit Hilfe von KI-Agenten können die Prozesse viel vereinfachen, weil ich glaube, viele Unternehmen befinden sich in der Situation, wo wir sehr viele Daten haben, aber ob wir das wirklich nutzen und vor allem, ob wir das automatisiert nutzen können, das ist ja eine sehr, sehr große Frage. Und ich glaube, in diesem Fall werden KI-Agenten unserem Leben viel einfacher machen.
Ja, ne? Also ich bin gespannt. Auch du gerne. Markus?
Sorry, ich wollte noch einen, weil ich kann dir das, finde ich total richtig, weil auch wieder die Komplexität. Ich nehme mal ein Beispiel. Also wir haben immer mehr Daten gegeben und eigentlich haben wir die Daten so dabei. Aber was passiert ist, wenn du auf einmal 10 Kampagnen hast, geht es ja schon um die Kampagnenorchestrierung. Sprechen wir jetzt Leute eigentlich doppelt an oder dreifach an und wie kriege ich eigentlich die Segmente irgendwie getrennt, dass ich nicht irgendwie ein Overcontacting irgendwie da drin habe und was dann dazu geführt hat, obwohl wir diese ganzen tollen Cross-Engage-CDPs gebaut haben und da ganz viele Terabyte an Daten drin haben und wir auf jedem Verhaltenspunkt irgendwie segmentieren und auch personalisieren konnten, haben wir ganz häufig bei Kunden gesehen, dass die dann doch 5, 6 Standardkampagnen hatten. Und der Grund war, dass die Komplexität gar nicht gehandelt werden konnte. Und da das ist die große Chance. Und das ist, glaube ich, die ganz große Chance im CRM, weil wir uns ja über die letzten Jahre gar nicht weiterentwickelt haben in so Größen. Du sagtest das vorhin, ne? Viele haben unter 5 oder unter 7 Mitarbeitern im CRM. Wenn du dann die Templates bauen musst, alles dazu, das ist so viel Koordination und Aufwand, dass man da eigentlich nie wirklich rausgekommen ist aus diesen einfachen Kampagnen am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist die ganz große Chance, die wir jetzt haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich sage ja immer, dass ungefähr von klassischen Marketing-Automation-Lösungen nachher am Ende des Tages 20% genutzt werden. Man träumt irgendwie von allem, Realtime, man hast du ja nicht gesehen. Und dann stellt man fest, ja genau, also wir brauchen eine saubere Kontaktstrategie, wir brauchen eine saubere Segmentierung hinten dran, wir brauchen auch ein CLV und auf einmal steigt ja der administrative Aufwand immens. Ich muss mir dann über diese ganzen strategischen Themen irgendwelche Fragestellungen überlegen. Ich muss diese ganzen zusätzlichen Analytics quasi aufbauen und dann muss ich auch irgendwie intern politisch orchestrieren, bis dann mal irgendwann die Organisation gesagt hat, wir wollen es genauso machen, dass es dann irgendwie einfacher ist, einfach meine 5 Standardkampagnen rauszuschicken und irgendwas rauszubekommen. Von daher glaube ich auch, dass es mit den Lösungen in der nächsten Zeit spannender wird, weil es nämlich diese ganze organisatorische Drumherum-Komplexität, sei es Analytik, sei es aber auch das entsprechend abzustimmen, vereinfachen wird. Und wie ich den Markt gerade so wahrnehme, ist, dass es eigentlich so 3 verschiedene Arten von Entwicklungsstadien der Tech-Anbieter gibt. Es gibt die neuen Tech-Anbieter, die du beschrieben hast, Markus, mit so eine BirdSQ, die kommen gerade frisch auf den Markt heraus, sind voll auf Agenten unterwegs. Dann hast du so die eher kleineren, also ist ja immer eine Frage, was Kleines, Marketing-Automation-Anbieter, die jetzt irgendwie so ein bisschen Richtung KI-Automatisierung gehen und dann mal irgendwo eine KI reinbauen quasi hinten dran und dann halt Salesforce, oder du hast vorhin gesagt, Katja, auch HubSpot, dann voll auf Agenten setzen, weswegen sich ja Salesforce wohl auch schon überlegt, Richtung Agentforce umzubenennen sozusagen, weil es das große Ding sozusagen ist. Das wird nochmal ganz spannend werden, glaube ich, für die Lösungen, die halt irgendwo in between sind, also die nicht neu anfangen, sondern die quasi ihr Geschäftsmodell nochmal neu entwickeln müssen. Und ich glaube, es ist eine Zeit für große Unternehmen, die das Geld haben, einmal den kompletten Umbau zu machen, und für die kleinen Unternehmen, die gerade frisch auf den Markt kommen. Da wird sich nochmal die nächsten 2 Jahre, wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen die Spreu von Weizen auch trennen. Genau. Was habt ihr so drumherum noch wahrgenommen? Wir gehen schon ein bisschen Richtung Ende. Wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben schon 32 Minuten. Die OMR ist ja auch mehr als nur Technologieanbieter, mehr als nur Fachcontent. Ryan Reynolds war da, mit seiner Tochter telefoniert, war ja so ein bisschen das Highlight. Was habt ihr so an drumherum wahrgenommen und aus welchen Bereichen?
Ja, ich habe den Sportbereich mit Dirk Nowitzki wahrgenommen, ne? Und Andrea Petkovic, die ihn da auch ja dann mit interviewt hat, ne? Das war so eines der Highlights, so als, ja, sag ich mal, Must-See, was man so noch nebenbei, was ich nebenbei mitgenommen habe. Der hat so ein bisschen Leadership, Teamwork aus seinen Erfahrungen da mit reingebracht hat. Das fand ich da spannend. Ne? Ryan Reynolds habe ich jetzt noch auf meiner To-Do-Liste, da die Keynote oder den Talk mir dann nochmal anzusehen. Was er gesagt hat, habe ich auch nur das mit dem Anruf von der Tochter mitbekommen.
Mein Highlight war Dirk Nowitzki auch. Ich bin großer Basketball-Fan, von daher großes Idol. Fand ich total spannend. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, was mir auch aufgefallen ist, ist die, auch nochmal aus der Startup-Perspektiven-Sicht, dass es doch relativ wenig Startup. Also es war ja sonst immer eine große Halle voll Startups. Ich weiß gar nicht genau, welche Hallennummer das war. Die war, glaube ich, gar nicht auf, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern die haben das reingemerged quasi in eine Halle, wo einige Foodstände waren und wo noch eine Bühne war. Das fand ich schon relativ spannend. Also geht das Ganze eigentlich so ein bisschen weg Richtung Business und nur zu, also noch mehr Entertainment und High-Level-Team. Das ist ja so ein Weg, den ich irgendwie die letzten Jahre da gesehen habe bei der OMR, ja, dass es eher ein Lifestyle-Event ist. Es macht natürlich dann auch Spaß. Aber ich glaube, das ist schon eine interessante Frage, wo das auch nochmal die nächsten Jahre hingeht mit der OMR.
Das kannst wahrscheinlich du am besten beantworten, Katja, die so ein bisschen noch Insights hat. Wie hast du es wahrgenommen? Und was waren so deine Nebenhighlights?
Also ganz ehrlich, ich war komplett mit Marketing-Bubble unterwegs und Marketing-Vorträgen, weil ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil für solche Events, dass du die Speakers auch ansprechen kannst. Natürlich hängt davon ab, welche Level für Speaker ist es, aber meistens sind die alle offen für. Das ist extrem wertvoll, dass man diese persönliche Verbindung erstellen kann. Ja, dieses Jahr Side-Event habe ich vorher nicht gesagt, aber war Highlights für mich, weil letzte 2 Jahren war ich so auf der Arbeit fokussiert, weil wir haben uns öfter schon 7:30 in den Messehallen getroffen und dann ging das, bis man nicht mehr auf den Füßen stehen könnte. Und dieses Jahr könnte ich so ein bisschen viel mehr mitnehmen, was an der Seite passiert ist, und war total begeistert von Formaten auch, weil das es nämlich um diesen persönlichen Austausch geht.
Wow. Und damit sind wir am Ende und deswegen die wichtigste Frage: OMR 2026. Ein Must, seid ihr dabei auf jeden Fall oder wie plant ihr das?
Ja,
wenn Centillic wieder so ein schönes Side-Event macht, kann ich mir das eigentlich nicht dabei sein. Was soll ich machen? Ah. Natürlich.
Das ist ein mega schönes Schlusswort, Markus. Vielen Dank dafür. Ja, dann kann ich noch mit dem Werbeblock nochmal einschalten. Natürlich machen wir nächstes Jahr auch wieder ein Side-Event. Wir sind jetzt schon die letzten 3 Jahre auf der CUP San Diego gewesen und haben da Kunden und Partner und auch Interessenten einfach eingeladen. Dieses Jahr waren wir mit 22 Leuten vor Ort. Das war ein super Event. Wir machen das immer an dem Montag vorher. Und ich glaube, nächstes Jahr war, glaube ich, schon 5. 6. Mai, ne? Als Datum eingetragen. Das heißt, wir sind dann montags den 4. vor Ort. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich sage vielen Dank, Katja, Markus und Stefan, für euren tollen Einblick in die Welt der OMR. Und dann sprechen wir uns nächstes Jahr wieder.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis bald.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.